Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von der Ersatzbank und der letzten Folge vom VBL Grand Final. Ich hab Bock, lass uns nochmal schnell, Mo, hier alles zusammenfassen, was in den letzten Wochen passiert ist und was da jetzt kommen mag.
Ja, es kommt hoffentlich noch einiges. Ich muss mal ganz gerade mal kurz fragen, also du hast ja dir die Teams auf jeden Fall mal angeschaut, auch wenn du jetzt vielleicht nicht mehr so viel gespielt hast in den vergangenen Tagen und Wochen, aber du guckst dir diese Team of the Season-Spiele an und ich glaube, du hast sogar auch getweetet. Wir haben so viele Hullet-Gang-Spieler wie noch nie. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Das können wir mal gerne ausdebattieren, weil irgendwie ist jeder, also in jedem Team, in jeder Liga gibt es mindestens zwei Spieler, die 80 plus überall haben. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich bin auch mit mir selbst im Diskurs, ob ich das jetzt richtig nice finde, weil du hast so richtig viele Optionen oder ob das irgendwie das Ganze entwertet, weil ja, ist eigentlich wirklich komplett wurscht, was du spielst.
Ja, das ist ein Thema, was der Pikelme getweetet hatte. Der hat nämlich das TOTS-Team der Premier League von FIFA 15 geteilt. Und da musste ich schon gut schmunzeln. Der Alexis Sanchez von Arsenal mit 93, Santi Cazorla mit einer 90. Den wird heute keiner mehr anfassen mit der Kneifzange, weil der halt 81 Tempo hat und 42 Defensive mit 70 Physis, so als ZM. Den wird heute, glaube ich, keiner mehr spielen, aber der hatte halt auch 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weak Foot, wenn ich mich nicht irre. Und der war wirklich, also der hat sich so insane gespielt. Und daneben auch dieser Cesc Fabregas, auch 74 Tempo. Würde heute keiner mehr spielen, würde sagen, nee, das ist alles nicht so richtig. Aber das waren halt realistische TOTS-Karten irgendwie. Aber die Frage ist, kann man realistische TOTS-Karten irgendwie noch bringen, wenn es halt 6.328.000 Events pro Woche gibt?
Genau, das ist das Problem, dass wir so viele Karten haben, die im Prinzip auf genau diesem Level, was du gerade beschrieben hast, also von diesem ursprünglichen Team of the Season, sind. Und dann musst du das natürlich zum jetzigen Team of the Season einfach überbieten. Und deswegen kommen dabei so unglaublich krasse Karten bei rum. Und eben, du kannst in jeder Liga eigentlich alles spielen, weil, also sind wir ehrlich, es gibt, selbst in der belgischen Liga gibt es irgendwie den Vanaken, der ist irgendwie riesig groß, der hat Ultrawerte, also, und ist dafür noch relativ günstig, glaube ich, weil er ja Pro League ist, also das ist ja.
Er kostet 100.000, ja, 88 Pace, 92 Dribbling, 93 Schießen, 85 Defensive, 94 Passen und 90 Physis, sind schon krasse Werte.
Naja, also es wird irgendwie ein bisschen lächerlich, finde ich. Aber das haben wir ja schon mal angesprochen in vorherigen Folgen. Für mich ein großes Problem, weil es weniger Zielspieler gibt. Also es ist nicht mehr so, dass du sagst, also es gibt nur noch ein paar. Es gibt noch, klar, einen Ronaldo, es gibt vielleicht einen Pelé, Ronaldinho, so diese wirklich krassen Spieler. Ich glaube nicht mal, dass Hullet so ein krasser Zielspieler ist dieses Jahr, weil Offensivspieler noch mal viel mehr gefragt sind, gerade dann auch Five-Star Skills. Und irgendwie, es ist so ein, es gibt nicht mehr dieses Ziel, du kannst halt alles spielen und dadurch geht irgendwie für mich zumindest dieser Drive verloren, diese Motivation, so richtig jetzt das Team zu verbessern in Richtung eines, und da kommt dieser Name wieder ins Spiel, Ultimate Team. Es gibt nicht mehr das Ultimate Team. Es ist jetzt sehr breit gefächert, was das Ultimate Team ist, was ja irgendwie auch gut ist, weil du bist eben nicht so eingefahren drauf, aber es fehlt dadurch die Motivation und dieser Grind zu den wirklich besten Spielern. Weil ich habe schon überlegt, wenn du jetzt dann auf die Weltmeisterschaft irgendwann zugehst im Juli oder so, was spielst du dann für Karten? Weil, also so ein Vanaken zum Beispiel mit der Größe und so weiter, das ist halt tatsächlich sogar irgendwie eine realistische Karte. Jetzt mal so rein in der Theorie. Weil die Werte unterscheiden sich am Ende auch nicht von Hullet, sind sogar vielleicht besser.
Ja, am Ende ist es das Chemiesystem, was dann die meisten Leute dazu überredet, wahrscheinlich einen Hullet zu nehmen. Aber generell sind die Team of the Season Karten so nah einem Ultimate Team wie wahrscheinlich sonst kaum irgendwelche Karten, außer da kommen jetzt im Sommer noch so, keine Ahnung, Festival of Football und hast du nicht gesehen, Karten oder Summer Heat hießen sie, glaube ich, auch zwischendurch mal. Und was wir nicht alles gesehen haben, je nachdem, ob jetzt ein internationales Turnier war oder nicht, und das war schon, eigentlich geht es ja darum, irgendwie aus den coolsten Karten das beste Team zu bauen. Das Ding ist nur einfach, bei dem Level an Ratings und Werten, die wir angekommen sind, ist die Frage, was sind denn noch die coolen Karten und was definiert diese, wie du schon sagst, Zielspieler? Welche Karten sind für dich erstrebenswert? Ich meine, am Ende hat so ein Vanaken mega geile Werte, kostet aber nur 93.000 und dann erzählst du deinem Freund, ey, ich habe hier ein Team um den Vanaken gebaut und die so, ja, okay, aber ich habe ein Team um Hullet, ja, der kostet ja das Zehnfache, so nach dem Motto.
Und das, obwohl er nicht mal zwingend besser ist. Das ist so dieses, also das ist jetzt auch so ein bisschen die Faszination mit den ganzen Icon-Packs und so, die du jetzt machen kannst. Also ich mache tatsächlich spaßeshalber Icon-Packs. Einfach weil, warum nicht? Ich finde das irgendwie dann witzig. Ich mache jetzt, also mein Team steht sowieso, das ist gut. Ich habe damit Spaß, ich habe da Spieler drin, die finde ich gut. Also ne, für mich ist gerade wirklich egal. Ich kann das einfach so spaßeshalber tun. Aber ganz ehrlich, die Icons bringen mich ja überhaupt nicht weiter. Das ist nur aus dieser Nostalgie heraus, eben ein Ronaldo, ein Ronaldinho zu bekommen beispielsweise. Weil das halt einfach Spieler sind, mit denen man sich identifizieren kann, weil man dazu eine Hintergrundgeschichte hat. So ein Van Nacken, ich habe den, glaube ich, noch nicht einmal spielen sehen. Also nicht bewusst zumindest. Von dem her habe ich da keine Bindung zu, auch wenn das vielleicht eben eine bessere Karte ist. Der muss das einfach herhalten für alle anderen Karten. So. Also irgendwie, es geht eigentlich noch so ein bisschen um persönliche Bindung zu einzelnen Spielern und das sind dann Zielspieler. Ansonsten ist es halt wirklich total egal, Spiel, irgendwas, was du willst. Da wir sind auf einem Level angekommen, das kannst du eigentlich auch gar nicht mehr toppen, weil ja, wenn jetzt nochmal so eine Sommerpromo kommt, wie sie eben in den vergangenen Jahren auch kam, was sind das dann für Karten? Da musst du ja wirklich dann 96er Rating mindestens haben, um irgendwie daran zu kommen, beziehungsweise das nochmal überbieten zu können.
Das ist richtig. Aber ich meine, andererseits sind diese krassen Tots auch irgendwie eine Möglichkeit, endlich mal vielleicht die Lieblingsspieler aus deiner Off-Liga zu spielen, die du spielen möchtest. Ja, aber das ist halt wirklich eine Art von Special Interest, die ich cool finde, dass sie auch zur Team of the Season Zeit dann gefüttert wird. Ja, nicht so wie in dem sogenannten Season Pass da. Ja, ich meine, die Spieler sind ja mehr oder weniger weiterhin ziemlich Müll. Ja, auch zur Tots Zeit, was irgendwie traurig ist. Ja, wenn man sieht, was für Karten da rauskommen im Tots. Ja, da kann man mal überlegen, ob man nicht vielleicht den Season Pass ein bisschen nach oben korrigiert, so aus Gründen. Ja, aber ja, ich meine, eine Karte, die einen unfassbaren Hype hat aus einem der Off-Ligen, ist Mario Balotelli.
Ja, zu Recht, der hat letztens auch nochmal ein richtig schickes Tor geschossen, was seine Klasse nochmal untermauert hat. Was gerade mein Gedanke war, als du gesagt hast mit dem Season Pass, wie cool wäre es gewesen, wenn in diesem Season Pass ein Spieler drin gewesen wäre, jetzt bei Level 30 beispielsweise, der also ein Flashback-Spieler zum Beispiel, wo du dich entscheiden kannst zwischen, was hatten wir zum Beispiel, Verratti, was hatten wir noch für Flashbacks, Witzel und, keine Ahnung, jetzt mal nur Verratti und Witzel, ne? Und du kannst dich bei Level 30 dann entscheiden. Isco. Willst du Verratti, Isco, genau, willst du den oder den Spieler? Und du hast dann die, also du kriegst halt wie bei den Promo-Screens, wo ja auch das dann so nach und nach erst gelüftet wird, weil ich meine, du kannst jetzt nur bedingt sagen, wenn jetzt ein Isco auch tatsächlich ein Team of the Season bekommt, kann der kein Flashback bekommen, so, das wäre, ne, irgendwie Quatsch. Aber du könntest so nach und nach auch die Werte und die Liga und so weiter veröffentlichen und das bleibt halt so lange noch ein unbekannter Spieler. Du weißt halt, das ist ein Spieler mit einem 93er Rating zum Beispiel, aber es entfaltet sich immer weiter, je weiter du kommst und je näher du an den Release sozusagen auch rankommst. Und die ist dann halt erst ab einem bestimmten Tag verfügbar. Das heißt, wenn du Level 30 halt schon 2 Wochen vorher erreichst, dann kannst du die Belohnung halt erst 2 Wochen später abrufen. Ist ja aber nicht so schlimm an sich, aber du hättest irgendwie einen coolen Content, der auch dann cool, also weißt du, der irgendwie was bringt. So, und dann könntest du so einen Flashback einfach da mit reinballern. Und das wäre auch eine Belohnung irgendwie, weil hey, du bist bei Level 30 angekommen, hier, du kriegst irgendwie die Auswahl zwischen 3 coolen Spielern. Die wirklich was bringen und die gut sind und wo du auch nochmal so einen Nostalgiefaktor drin hast. Weil zum Beispiel Witzel und Verratti waren interessante Karten.
Auf jeden Fall, das sind interessante Karten. Und das war exakt mein Gedanke, warum ich jetzt auch nochmal auf diesen Season Pass zu sprechen gekommen bin. Ich meine, warum verknüpft man das zur Tots-Zeit nicht irgendwie mit besseren Karten? Ich meine, klar, vielleicht spielst du den Battle Pass 30 schon früher. Da muss man halt gucken, wie man das dann regelt, ob man einen Pick den Leuten dann ins Inventar legt oder sowas. Aber an sich ist es schade halt, dass dieser Season Pass dann ja einfach nicht wirklich was bringt, so, ne? Und es sind ja Möglichkeiten da. Mal gucken, ob sie mit der neuen Season dann vielleicht was draus machen.
Ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung. Mal, kurze Zwischenfrage dazu, hast du irgendwie Rivals mal gespielt, diese Season?
Nee, aktuell habe ich wirklich wenig gespielt, jetzt gerade auch in Vorbereitung des VWL Grand Final bin ich nicht wirklich dazu gekommen, FIFA zu spielen, wenn ich ehrlich bin.
Weil ich habe auch Rivals, glaube ich, das letzte Mal vor 1,5 oder 2 Monaten gespielt. Also ich habe wirklich ewig keine einzige Begegnung mehr in Rivals gemacht. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal 2 Divisions runtergerankt dann, weil ich habe einfach gar, der Drive fehlt mir komplett. Ich habe ein bisschen Weekend League immer wieder gespielt, weil ein bisschen Bock drauf gehabt, aber auch nur, weil das verlängert war und ich jetzt nicht gezwungen war, Samstag, Sonntag irgendwie die Spiele durchzuballern. Und so war es ein bisschen entspannter, aber ja, der Spieldrive fehlt, weil eben auch die Motivation fehlt, das Team jetzt so richtig groß zu verbessern. Also ich werde mit den Icon-Swap-Packs, die ich noch habe, das sind ja so Futter-Packs, die mache ich zum Ultimate-Team of the Season dann auf und dann gucke ich, was dabei rumkommt, werde danach nochmal Icon-Packs damit machen und dann ist, glaube ich, das FIFA-Jahr erstmal durch, weil da passiert dann ehrlich gesagt auch nichts mehr und ich glaube auch nicht, dass sich da noch groß was verändert. Ich muss mal jetzt auch zu sprechen kommen auf den Content zum Team of the Season, weil das ist nochmal sehr, sehr positiv für mich insgesamt. Wir kriegen ja super viele Karten, verschiedene SBCs und so weiter und so fort. Icon-SBCs laufen ja auch die ganze Zeit durch, gerade jetzt auch die Upgrades bei der Ligue 1, wunderbar, mit Player-Picks, mit den Upgrade-Packs und so, das finde ich echt gut, also contentmäßig läuft das. Da haben sie, glaube ich, auch nochmal ein bisschen angepasst, weil gerade zur Bundesliga war es ja ein bisschen zu krass irgendwie, ganz unverständlich, weil Bundesliga ist jetzt auch nicht so das beliebteste Team of the Season eigentlich. Also da geht es dann echt eher so Ligue 1 und so. Aber das finde ich cool. Und ich muss sagen, sie haben gute Wege gefunden, den Spielcontent, der die ersten zwei Team of the Seasons sehr gleich war mit diesem ligenspezifischen Cup, wo du drei Begegnungen pro Tag hattest und so. Das fand ich nicht so cool irgendwie, wie das, was danach kam. Wir hatten zur La Liga dann den Draft, was sehr, sehr cool war. Du konntest einige Draft-Rotationen spielen, du hast Belohnung dafür bekommen, wenn du mehr gespielt hast. Richtig cool, weil du auch Packs generiert hast automatisch, auch wenn Draft-Rewards einfach Quatsch sind, aber sehr cool. Und jetzt haben sie endlich was eingeführt, was die Community sich seit, glaube ich, 2 oder 3 Jahren auch schon wieder wünscht, nämlich Golden Goal Cups. Und es funktioniert und es ist gut und es macht Spaß. Und ich frage mich, warum sowas nicht früher kommen konnte, aber dass es jetzt da ist, ist großartig. Es tut richtig gut.
Es ist Zeit und es scheint den meisten Leuten auch Spaß zu machen, obwohl ich auch hier und da gelesen habe, die Leute schwitzen in diesem Golden Goal Modus noch mehr als sonst, wo ich mir denke, ja gut, also wenn es dann schon nur darum geht, das erste Tor zu erzielen, wird klar, dass es unangenehm wird.
Ja, aber das ist so cool, weil du spielst nur offensiv. Also ich habe eine Taktik mit ständiger Druck und ich rechne damit eh nur 15 Minuten maximal zu spielen. Also entweder kassiere ich halt oder ich treffe, also weißt du, mir ist das total egal, aber einfach machen, machen, machen. Und ich finde das cool, weil das ist ein schneller Modus, der macht Spaß, der kann man einfach mal offensiv spielen und ich ärgere mich auch nicht so unbedingt, wenn ich verliere, weil einfach komm, machen. Und das müssten sie jetzt halt einführen noch für die anderen Modi, gerade so für Icon-Swaps oder so, weil, sind wir ehrlich, die meisten machen das eh, also 90% spielen sowieso Golden Goal, aber dann ist man halt einfach direkt wieder raus aus dem Spiel und so. Und das funktioniert ziemlich reibungslos an sich.
In der Tat. Also ich finde die Erweiterung cool, haben sich ja viele gewünscht. Und es ist auch gut, dass es endlich da ist. Mal gucken, zum Serie A Objective ist das dann ja vielleicht auch was ich dann mal nutzen kann.
Ja, die kommt ja dann noch. Und danach müsste doch Ultimate Tots auch schon kommen, oder?
Ich habe ein bisschen Pech leider, dass das Serie A Tots genau an diesem Wochenende jetzt kommt. Das heißt, ich kann nicht direkt reinschalten, obwohl ich tatsächlich mich schon eigentlich darauf freue, dass es jetzt kommt. Ich habe tatsächlich noch keine Karten gesehen. Ich glaube, einer der Klars oder was heißt noch keine Karten? Einer habe ich gesehen, aber die ist ehrlich gesagt auch logisch ohne Ende. Ich meine, das ist Vlachovic, ja. Da bin ich gespannt. Und ich bin auch gespannt, welche Karten als Objective kommen. Weil ich dieses Jahr nur Serie A gespielt habe, freue ich mich auf das Team of the Season und bin dann gespannt, wenn das VBA Grand Final rum ist, da mal reinzugrinden.
Ich freue mich vor allem, ich hoffe, dass die kommt auf Sergej Milinkovic-Savic. Jedes Jahr eine Lieblingskarte, einer der besten Kopfballspieler im Spiel. Großartig. Das ist noch ein Ziel irgendwie für mich, habe ich Bock drauf. Ich habe jetzt den Winter Wildcard in einem Draft gehabt und es war schön.
Ich habe also den Winter Wildcard ewig gespielt, jetzt auch noch zum Community Tots habe ich den noch gespielt, bis ich dann die Raspadori SPC gemacht habe und ich bin wirklich, also der Typ ist wirklich großartig. Der ist so eine, ich weiß nicht, der ist ein Non-Icon Vieira mit seinen langen Räten.
Ja, so ungefähr. Also den fand ich jedes Jahr irgendwie gut jetzt und bin nach wie vor großer Fan. Der hatte ja, ich glaube, vor 2 Jahren hatte der den Headliner, kann das sein? Oder war das im vergangenen Jahr? Naja, also das war auf jeden Fall, ich glaube, es war in 21. Also war auch eine Lieblingskarte von mir und da freue ich mich nochmal drauf. Dann habe ich nämlich meinen Sechser, weil mir fehlt irgendwie so ein richtig großer Sechser. Ich habe die vergangene Weekend League mit Verratti und Lahm gespielt teilweise.
Ja gut, das ist ja so ein bisschen Attacke der Minions.
Ja, genau. Das war jetzt nicht unbedingt mit den größten Spielern unterwegs, aber ist ja wurscht. Lass uns mal rübergehen zu einem großen Wettbewerb in zweifacher Ausführung sozusagen, nämlich die Champions League und die E-Champions League. Fangen wir vielleicht mit der Champions League an. Real Madrid hat gewonnen, verdient oder unverdient, ist mir jetzt herrlich egal. Toni Kroos hatte da ja auch eine ganz klare Meinung zu. In jedem Fall hat Rodrigo sein Showdown-Upgrade bekommen und ich habe die Karte gemacht, weil ich auch Vertrauen hatte in Real Madrid. Ich fand die Karte einfach an sich einfach cool und ich spiele den auch, finde ihn gut, das läuft. Also, ich glaube, das ist alles, was man dazu sagen kann. Also ist nochmal eine gute Karte, vor allem jetzt halt mit der Option Vinicius Junior und Rodrigo zu spielen, die ähnliche Werte haben, großartig.
Ja, ist auf jeden Fall cool, glaube ich, gerade wenn man die Showdown-SPC gemacht hat. Ich muss sagen, die Diskussion darum, ob das jetzt verdient war oder nicht, finde ich schon ziemlich spannend. Am Ende muss man sagen, Real Madrid hat schon deutlich dominanter Champions League-Titel gewonnen. Ja, auch schon bessere Saisons gespielt, alles drum und dran. Aber man muss einfach sagen, wenn man so einen krassen Torwart hat, der so viele Chancen vereitelt und Liverpool aus ihren, keine Ahnung, ich glaube 23 Schüssen oder sowas, kein Ding verwandelt, dann war Real Madrid am Ende einfach effizient. Ja, und somit verdienst du dir so einen Titel am Ende halt leider auch. Ich fand es ein sehr wildes Spielchen. Ich habe es mir gerne angeguckt tatsächlich. Als kleiner Real Madrid-Fan habe ich mich natürlich am Ende gefreut. Wobei ich, wie gesagt, den Auftritt auch nicht so überzeugend fand. Die ganze Champions-League-Saison ein bisschen durchwachsen. Am Ende, ja, einfach eiskalt gewesen vorne. Ne? Du hast Benzema und Vinicius gehabt die Saison. Das fasst die Real Madrid-Saison zusammen und das ist halt alles, was es ist. Aber ja, war, glaube ich, für neutrale Zuschauer ein durchaus munteres Spielchen.
Und dann müssen wir rübergehen in die E-Champions League, also den virtuellen Ableger davon. Und ja, im Finale standen nicht ein spanischer Verein und ein englischer Verein, sondern zwei Argentinier, was für einen europäischen Wettbewerb irgendwie komisch ist. Also jetzt mal ne, so rein objektiv ist die Champions League halt Teil der UEFA und die UEFA ist europäischer Fußballverband. Das ist irgendwie komisch. Das Problem ist halt, dass irgendwie da so die Grenzen verschwimmen zwischen, du hast ein globales Turniersystem und ein europäisches Turnier irgendwie. Also das funktioniert irgendwie nicht so ganz. Das ist nicht so nachvollziehbar. Dennoch, Nicolas, man kennt ihn, man fürchtet ihn. Ich glaube, seit FIFA 18 ist der wirklich gehört er zur Weltspitze und er hat mal wieder gezeigt, dass er es nach wie vor ist. Der hat das Ding gewonnen und gegen auch den Landsmann, wie heißt der, Matthias Bonena? Oder,
Matthias. Ich habe den Namen
auch nicht genau. Ich habe den Namen nicht komplett parat. In jedem Fall auch einer, der sich mehrfach gezeigt hat jetzt bei Turnieren. Tex war auch noch kurz in der Verlosung um den Titel, aber hat es nicht gepackt. Also es zeigt auch mal wieder, dass die Namen, die man bereits kennt, weiterhin erfolgreich sind. Also gerade so Tex und Nicolas sind ja zwei, die jetzt seit Jahren, also wirklich seit FIFA 18, mit dabei sind und oben mitspielen und das vollkommen zu Recht. Nicolas hat das Ding gewonnen. Ich finde halt wirklich nur komisch einfach, dass ein Argentinier ein europäisches Turnier gewinnt.
Das Entscheidende ist ja auch irgendwie, wir haben ja auch das südamerikanische Pendant dafür. Ja, also die Copa Südamericana gibt's ja auch als EA-Turnier. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen komisch, dass die quasi nicht auf, also dass die da nochmal mitspielen. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Nicolas, glaube ich, im Laufe der Saison sogar beide Turniere gespielt.
Ja, und das ist eben genau dieses Problem zwischen, du hast ein globales Turniersystem mit der Global Series und darin enthalten sind halt diese regionalen Turniere. Und Problem ist aber halt auch, dass diese Geschichte Verein und Einzelspieler, beziehungsweise Team und Einzelspieler, muss man ja eher sagen. Also, ne, wenn du jetzt irgendwie für ein europäisches Team spielst, bist du ja irgendwie dann teilnahmeberechtigt vielleicht. Also, weißt du, so, das ist halt irgendwie Quatsch. Weil natürlich auch jetzt, keine Ahnung, Salah ist Ägypter und spielt aber auch natürlich Champions League, weil er halt bei Liverpool spielt. Ne? Das ist ja irgendwie so begründbar, aber dadurch, dass beim E-Sport ja der Einzelspielerstand jetzt noch im Fokus steht und es nicht eben 2 gegen 2 ist, wo du das nochmal eher argumentieren könntest, dass das Team europäisch ist in dem Fall, ist es irgendwie schwierig, weil so ist es halt wirklich ein Argentinier gewinnt und nicht ein Spieler von Guild Esports beispielsweise gewinnt. Das ist für mich diese Schere, die da auseinandergeht.
Ja, das funktioniert noch nicht, weil wir halt eben den Einzelsport und nicht den Teamsport haben.
Es war ja eigentlich auch angekündigt, dass in dieser Saison das 2 gegen 2 viel mehr im Fokus steht. Ganz ehrlich, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, leider. Ich habe mich sehr gefreut darauf. Also ich hatte mich zu Beginn der Saison mit ein paar Pros auch ausgetauscht und ich habe mehr drauf gehofft, wurde leider nicht so umgesetzt. Aber vielleicht kommt das ja noch. In jedem Fall, das ist diese News zur E-Champions League. Dann sollten wir mal kurz über, ich weiß nicht, müssen wir noch über Team of the Season sprechen an sich. Wir hatten mal wieder das Problem, dass einige Dinge, die released werden sollten, nicht angezeigt wurden. Warum auch immer das gerade so oft passiert. Es ist vielleicht einfach zu viel Content. Auch das haben wir schon mal besprochen, der derzeit released wird. Und dann kommt es natürlich zu Fehlern. Das ist eine einfache Stochastik. Ich weiß auch nicht. Also ich finde das so,
ich bin ehrlich gesagt auch erschlagen von der Menge. Das ist jetzt auch nichts mehr, was uns bei EA überrascht, dass solche Fehler vorkommen. Auch
nicht
zum Team of the Season. Aber gerade zum Team of the Season häuft es sich auf einmal wieder.
Genau, weil einfach so unglaublich viel Content ist. Weil guck mal in die Ziele, also in die Objectives rein. Guck mal in die SBCs rein. Du siehst nur noch Content. Content, Content, Content. Es ist auf der einen Seite, wie gesagt, gut, weil du hast viel zu tun. Du kannst dir denn deinen Weg raussuchen. Auf der anderen Seite, wie willst du das alles schaffen? Also, da kriegst du ja richtig Fear of Missing Out, einfach weil es so viel gibt, was interessant ist. Also wirklich. Das ist ja krass. Du bist ja die ganze Zeit nur dran zu gucken, oh, das könnte ich noch machen und hier gibt's noch ein Pack und da kann ich noch einen Spieler mitnehmen und so. Ich hab irgendwann einfach aufgehört, weil ich keine Lust mehr drauf hatte. Naja. So, dann nochmal kurz E-Sport-Thema. Das habe ich jetzt gerade übersehen, deswegen wäre sonst eine gute Brücke gewesen. Wir sind jetzt auch kurz vor den Playoffs. Wir haben jetzt auch den vierten Qualifier durchgehabt. Auch eigentlich schade, dass es nur noch diese vier Qualifier gibt und insgesamt ja auch dieses Punktesystem seltsam ist, weil es so wenig Punkte gibt irgendwie. Also ich weiß noch, Tex hatte doch in der Saison, wo er, glaube ich, 7 Turniere gewonnen hat oder sowas, da war er bei 3000 irgendwas Punkten. Momentan ist das lachhaft, es gibt ja gar nicht so viele Punkte dieses Jahr. Jetzt beginnt aber das wilde Rechnen, wer kommt zu den Playoffs und wer nicht. Vor allem auch, weil die Spieler ja teilweise durch Turniere, die sie gewonnen haben, direkt qualifiziert sind. Das ist ja auch beim Grand Final so, du kannst übers Grand Final noch einen Spot bei den Playoffs bekommen und je nachdem, zum Beispiel, wenn Umut das Ding gewinnt, der steht ja mit ganz oben auch in der Rangliste, rutscht natürlich dann nochmal ein weiterer Spieler nach und so weiter und so fort. Also, da gibt's jetzt ganz viel Gerechne und alle Pros gucken irgendwo, wo jetzt noch Punkte rumliegen oder ja, müssen halt damit planen, irgendwie jetzt noch ein Turnier zu gewinnen, um sich in London die Playoffs zu sichern Anfang Juli.
Und das wilde Rechnen ist ja jedes Jahr irgendwie so eine Sache, wo dann auch schon bei den jetzt bei den FGS-Qualifiern dann immer schon, oder bei den Turnieren geguckt wurde, bin ich noch drin, habe ich genug Punkte, wann kommt die Liste? Es ist sehr faszinierend zu beobachten, aber einerseits ist es faszinierend zu beobachten, andererseits ist es auch ein bisschen traurig, dass irgendwo mangelnde Transparenz das vielleicht nicht eindeutiger macht, wer wann, wie, in welchen Verhältnis noch reinrutscht, auch in Betracht, dass jetzt zum Beispiel noch das VBL-Finale ist, wo ja auch Leute mitspielen, die in der Liste relativ weit oben stehen oder eben durch einen überraschenden Sieg auf einmal einen Platz bekommen würden. Ja, also das ist schon krass, welche Möglichkeiten da noch sind und ich finde, da fehlt vielleicht auch wirklich, ich meine, klar, wir haben diese Anlaufstelle von FIFA EGG, glaube ich, heißt es, ne? Aber da fehlt vielleicht noch die Übersicht, sowas wie noch zu vergebende Punkte, noch offene Nations, weiß nicht, also nationale Ligen etc. pp., um den Leuten das vielleicht auf der Seite auch direkt ein bisschen einfacher zu machen.
Das ist so dieses Kommunikation und Übersicht zu dem ganzen E-Sport-Thema. Da verliert man einfach die Übersicht, weil einem das sehr schwer gemacht wird.
Das ist wohl richtig.
Was einem auch noch schwer gemacht wird, ist das Chemiesystem. Ich bin jedes Mal entzürnt, wenn ich die Qualifier-Teams sehe, weil da wird ein Bellingham dann auf 7 Chemie gespielt, obwohl er nur einen von 3 Links hat und so weiter. Und wir haben uns schon so oft auch über dieses Chemiesystem aufgeregt, weil es irgendwie Quatsch ist. Also auch jetzt beim Draft-Thema, ist Chemie natürlich auch mal wieder ein Faktor. Keine Ahnung, du hast einen Spieler, der keinen Link hat und der bei richtige Position spielt, der kriegt 4 Chemie. Dann gibst du ihm einen Link und er bleibt bei 4 Chemie. Hä? Also, verstehe ich nicht. Der müsste ja dann eigentlich auch hochgehen auf 5 oder sowas zumindest. Insgesamt ganz, ganz komisches System, was eigentlich ja so ein Überbleibsel ist aus den vergangenen Jahren, aber das funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig. Merkt man auch bei SBCs, wenn man die baut, da kann man dann immer noch mal so ein bisschen rumtricksen und so weiter. Ich bin nicht so happy damit und es soll auch, das ist zumindest der Leak, zu FIFA 23 überarbeitet werden. Ich habe es nicht so ganz verstanden, was da die Grundidee war, aber für mich, ich weiß nicht, ob dieses Chemiesystem überhaupt noch so richtig funktioniert. Also ob es das überhaupt noch braucht. Ich würde es jetzt einfach mal als These in den Raum stellen. Wir brauchen eigentlich kein Chemiesystem mehr. Wie siehst du das, Mero?
Also ich muss sagen, die Faszination FIFA Ultimate Team für mich war unter anderem tatsächlich das Chemiesystem sogar noch ganz retro. Ja, man muss es ja fast so sagen, mit den Formationskarten auf den Spielern.
Oh ja, das ist noch wirklich sehr retro. Also ja, das fand ich, glaube ich, nur in FIFA 12 und FIFA 13 war es, glaube ich, schon raus, kann das sein?
Das war auf jeden Fall sehr, sehr schnell irgendwie wieder weg. Aber ich fand das eigentlich faszinierend und vor allen Dingen in dem Sinne ja aus einer Trader-Sicht auch tatsächlich, dass man teilweise eine Positionskarte vielleicht günstig aus einem Pack oder irgendwas geschossen bekommen hat oder eben günstig auf den Markt bekommen hat und man hatte aber einen wertvollen Spieler, der auf einer anderen mit einer anderen Formationskarte war und dann konntest du den halt einfach für viel mehr Geld verkaufen, weil er jetzt die Formation hatte, die irgendwie alle spielen, ja. Das fand ich unfassbar faszinierend und das hat, glaube ich, damals bei mir auch den Klick ausgelöst, warum ich angefangen habe, FIFA Ultimate Team zu spielen. Diese Kombination eben aus dem Markt und den Spielern und was du rausholen kannst. Ich meine, ein ganz beliebter Trick ist ja immer noch, auch in FIFA 22, auch wenn man es nicht glaubt, einfach nur einen RAV oder einen LAV auf LV-RV umzubauen und auch damit kann man schon Kohle machen. Ja, das Chemiesystem ist so eine Sache. Ich finde das aktuelle Chemiesystem unfassbar langweilig, weil es keine Herausforderung mehr darstellt. Das ist, glaube ich, auch ganz gut dem zusammengefasst, was du gerade gesagt hast. Genau, was ich auf jeden Fall ganz cool finde, ist das, was in dem League so ein bisschen drinsteckt, ist das, was in Pro Evolution Soccer meiner Meinung nach drinsteckt. Je länger so ein Team zusammenspielt, desto besser soll die Chemie unter den Spielern werden. Und desto besser soll das Chemiesystem oder die Chemie für das Team insgesamt werden. Irgendwie mit einem System von 1 bis 3 Sterne oder sowas. Das finde ich durchaus interessant, weil das dann jetzt dazu führen kann, dass man einfach die Lieblingsspieler zusammen in ein Team werfen kann. Ohne dabei sich groß Gedanken um Nation Links oder sowas zu machen. Wobei das für mich, wie gesagt, vielleicht ein bisschen den Reiz von Ultimate Team auch killt.
Ja, aber das könnte mehr in diese Richtung, die wir aktuell haben, mit es gibt einfach in jeder Liga unglaublich gute Karten gehen, weil dadurch bist du dann nicht mehr an diese Zielspieler gebunden, sondern kannst wirklich einfach gucken, okay, was spiele ich so? Und die werden einfach besser über die Zeit, dadurch, dass die Chemie weiter steigt, je öfter du mit denen spielst. Weißt du? Also, dass du bestimmt, also vielleicht, dass man auch sogar Bereiche, weißt du, dass du Verteidigung, Mittelfeld, Angriff oder sowas sogar trennst, dass du halt auch ein bisschen mehr modulieren kannst. Also, dass du halt mal dann einfach nur den Sturm austauschen kannst oder sowas, verändert sich nicht so viel im Gesamtgefüge, weißt du? Weil sonst müsstest du ja immer ewig wieder Rückschritte hinnehmen, dass du, okay, du baust einen neuen Stürmer ein, boah, die Teamchemie sinkt um 20 Punkte oder sowas. Das wäre voll doof. Aber dass du sowas ein bisschen klein aufpasst, da sind Potenziale und ich glaube auch, dass es, wenn es gut gemacht ist, gut funktionieren kann. Aber ich sehe es auch irgendwie wie du, so es hat schon auch was, dieser Teambuilding-Aspekt von Nationen und Ligen und so weiter mit berücksichtigen, Icons, die zu allen linken und so, da kommt schon irgendwie was auf. Aber dieses Chemiesystem ist seit Jahren unausgereift, weil es nicht weiterentwickelt wurde. Und deswegen freue ich mich erstmal per se, dass da was verändert wird. Da muss vermutlich man die Änderungen halt mal, ja, vermutlich, genau. Was muss man gucken, was da verändert wird, aber so der Grundgedanke daran, was zu tun, ist gut.
Ich meine, prinzipiell habe ich ja die Wörter Leaks und etc. pp. Alle auf Twitter weiterhin gemutet. Ich weiß nicht mal, warum das Ding mir in die Timeline gekommen ist, obwohl da das Wort Leak mittendrin stand. Das fand ich sehr faszinierend, ehrlich gesagt. Aber
ich glaube, weil ich es dir geschickt habe.
Hast du es mir geschickt?
Ich dachte.
Nee, ich habe es dir geschickt, glaube ich.
Oder so. Ist ja egal. Ist es bei dir
angekommen? Nee, ich habe es tatsächlich dir geschickt. Und ich glaube, es liegt daran, dass da drin steht FIFA 23 News-Leaks. Und ich glaube, diese Kombination mit dem Schrägstrich hat meinen Filter gekillt. Das muss ich mir merken.
Möglich.
Aber ich habe es dir geteilt, weil ich es durchaus einen interessanten Aspekt finde, den wir ja immer wieder diskutieren. Ich meine, du hast es auch eingebracht. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die aktuellen Teams spielen, die auf dem VBA Social Account sind, auch da finden wir einen Bellingham auf LM auf 7 Chemie. Ja, ein zentraler Mittelfeldspieler auf einer Flügelposition mit 7 Chemie. Weiß ich nicht. Fühle ich nicht. Ne? Also, das sind so Sachen, wo ich finde, das ist irgendwie nicht passend umgesetzt oder nicht sinnvoll, wenn ich überlege, dass man zum Beispiel IVs eigentlich nirgendwo hinstellen kann, außer auf die IV vernünftig. Aber im Gegenzug dazu kann ich einen ZDM in die IV spielen und kriege den auf 7 Chemie.
Das sind diese Themen, die irgendwie auch doof sind, auch diese Positionsveränderung. Du hast diese mittlere Achse hast von ZDM bis Stürmer, du hast aber ansonsten eigentlich kaum Möglichkeiten. Also rechter Flügel kann rechter Stürmer oder rechter Mittelfeldspieler werden. RV, LV, die können jeweils noch Außenverteidiger werden, aber IVs bleiben IVs.
Ja, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich hätte nichts dagegen, wenn ich einen Stürmer komplett bis in den IV umwandeln müsste, wenn das für meine Chemie notwendig sein müsste, tatsächlich. Sag ich jetzt mal wirklich so überspitzt. Ich meine, ja, okay, ich kann dir jetzt ZDM spielen mit 7 Chemie. Supi, ja. Aber, was ich zum Beispiel auch nicht verstehen kann, ich meine, wir haben teilweise super krasse Flügelspieler mit hohen Defensivwerten. Ich denke da, glaube ich, an den Corona und auch an den Vasquez, der als RF gekommen ist, Showdown SPC, glaube ich, oder?
Ja.
Und warum kann ich die nicht zum Beispiel jetzt, ich meine, klar, ich kann in einem 3-5-2 starten, super, ja, aber warum kann ich die jetzt nicht zu einem RV machen auf der rechten Seite?
Ja, das
wäre da voll geil.
Das wäre richtig gut. Also, da müssen wir vielleicht auch nochmal eine Grundsatzfrage diskutieren. Und zwar, ist das eine coole Option, Squad-Building-mäßig? Wir hatten ja auch mal den Llorente von Atletico als RM, glaube ich. War das vergangenes Jahr? Ich glaube, das war vergangenes Jahr. Und, also ich glaube, das war so eine Moments-Karte. Und bietet das dann einfach neue Squad-Building-Optionen? Oder jetzt auch Bastian Schweinsteiger als RM, als die Icon-Moments-Version. Das ist irgendwie cool, weil du kannst dieses Chemiesystem so dann nutzen, dass du halt sagst, ah, ich konnte den nie einbauen, weil irgendwie, ich habe halt im ZM, muss ich meine ganzen Stürmer irgendwie unterbringen schon und so weiter. Dann muss ich meinen zentral-defensiven Mittelfeldspieler irgendwie auf den Flügel parken und dann halt umstellen in-game. Und dann ist so eine Karte von Schweinsteiger oder sowas, die dann auf Full-Cam spielen könnte, einfach praktisch. Das finde ich cool. Und das ist irgendwie auch ein Element, das ich gut finde, weil dadurch hat dieser Positionswechsel auch bei einer Karte, Schweinsteiger ist ja sonst eigentlich immer ein zentraler Spieler gewesen, sehr sinnvoll. Und dadurch werden auch Informs oder andere Special-Karten aufgewertet, meiner Meinung nach. Dadurch, dass es halt was Besonderes ist, dass es ein Positionswechsel ist. Was man aber drüber nachdenken könnte, ist, wie du gerade auch schon gesagt hast, so eine Erweiterung, dass du einfach nicht nur die mittlere Achse hast und vielleicht wirklich von Stürmer bis Innenverteidiger gehen kannst, sondern eben auch von Rechtsverteidiger zu Außenverteidiger zu rechts Mittelfeld, rechter Flügel, rechter Stürmer. Dass du quasi die Außen jeweils auch nochmal komplett abgedeckt hast. Und dadurch könntest du dein Team viel kreativer bauen, weil du eben auch einen Mats Hummels einfach in den Sturm stellen könntest, ohne Chemie zu verlieren. Er bleibt immer noch in dieser zentralen Achse, wo er hingehört, aber du hast trotzdem mehr Möglichkeiten, irgendwie dein Team zu bauen. Das fände ich noch cool, weil wir haben eh diese Position Changes und so, und das wäre noch gut. Ich glaube, es wäre zu wild, dann zu sagen, du kannst den Rechtsverteidiger zum linken Flügelspieler machen. Das wäre vielleicht zu viel. Aber diese Achse, jeweils einmal senkrecht runter, rechter Flügel, Zentrum, linker Flügel, das wäre gut.
Ja, Mitte, links, rechts sollte ich einmal die Position durchtauschen können. Bin ich voll bei dir. Und ich hatte das schon mal, die Diskussion in einem Twitch-Chat, und da hieß es so, ja, aber ein IV im Sturm, das ist ja eine ganz komische Sache. Ja, okay, dann schau dir mal die FIFA Ultimate Team-Karten an. Da haben wir auch schon ein Ibra als Objective in der IV gehabt.
Ja, genau, ich habe auch dran gedacht. Also, das ist total Quatsch da irgendwie. Also, das kann man schon machen. Und ich meine, Ingame stellt sowieso jeder um. Du spielst nicht so, wie du dein Team von Anfang an aufstellst.
Das ist halt irgendwie der entscheidende Punkt. Also ich glaube, ich bin der letzte verbleibende FIFA-Spieler, der tatsächlich in einem 4-4-2 startet und alle stehen auf der richtigen Position.
Ja, ein Einhorn. Was mir da in dem Zuge übrigens noch einfällt, es wird auch Zeit, dass wir in FIFA 23 nicht mehr die Taktikvorlagen in sehr defensiv, defensiv, normal oder ausgeglichen, offensiv und sehr offensiv gelagert haben. Das muss man doch irgendwie separat benennen können eigentlich, sodass du auch weißt, in-game, also dass dir einfach angezeigt wird, was für eine Formation, welche Taktiken spielst du da. Ne? Also du hast ja dann links unten diesen Schieberegler sozusagen, wenn du das verstellst, und da müsste doch einfach oben drüber kurz angezeigt werden, das ist ein 4-4-2, du spielst mit Druck nach Fehlern, schneller Aufbau, Läufe in die Spitze zum Beispiel. Dass du einfach so die Basics hast, weil es passiert mir so oft, dass ich vergesse, welche Taktik wo liegt. Gerade wenn ich irgendwie was neu eingestellt habe oder so. Und so könnte man einfach diese Option irgendwie besser verändern.
Ja, meiner Meinung nach sind diese Dinger wirklich viel zu überholt von der Benennung her. Es gibt ja auch Profispieler, ich glaube Megabit hat das mal gemacht, der sie verkehrt herum belegt hat. Das heißt, er hat seine offensiven Taktiken auf die Defensive gelegt und so. Auch eine ganz wilde Mischung. Aber ich finde auch, dass man andere Keywords nutzen sollte, um anzuzeigen, was das ist. Zum Beispiel vielleicht den Build-Up-Style und den defensiven Style. Ja, dann sind einfach zwei Buzzwords. Und ganz ehrlich, wen würden zwei Buzzwords da unten links stören?
Ja, und vor allem halt die Formation. Also ich finde, das ist das Wesentlichste eigentlich. Welche Aufstellung spielst du? Und dann eben noch die Taktiken. Also diese vier Informationen, die könnte man da unten platzieren. Die sind ja auch nicht ewig zu sehen. Aber das würde helfen, auch jetzt mal aus Caster-Sicht wäre sowas interessant. Ich meine Spectator-Mode, ne? Oh wow, das wär's noch irgendwann. Aber aus Caster-Sicht hättest du dann auch zumindest mal die Info, okay, was wechselt der denn jetzt gerade durch? Weil du siehst ja auch nur bedingt, welche Formationen der hat und so. Da muss man sich das anhand des Radars irgendwie so zusammendenken und so, was auch teilweise sehr schwierig sein kann. Und von dem her, da ist viel zu holen mit wenig Veränderung eigentlich.
Das ist halt auch nochmal ein Punkt, den sie angreifen können, aber ist ja vielleicht was in der Zukunft kommt. Es ist ja schon mal gut, dass sie jetzt quasi die letzten beiden Jahre diese dynamischen Taktiken gebaut haben, dass nicht mehr diese Standarddinger da drauf liegen. Ich meine, genau, das war ja schon das Problem an sich, dass man da nicht mehr wirklich irgendwas rausholen konnte.
Es muss aber, finde ich, auch bei Taktiken nochmal ein bisschen nachgearbeitet werden, weil so 100% realer Fußball ist es dann auch wieder nicht. Also wie du das einstellen kannst, finde ich zumindest. Gut, ich glaube, Mero, wir sind fast durch mit den Themen. Wir haben aber noch ein wichtiges Thema, und das geht so ein bisschen einher mit jetzt auch mit dem Grand Final, das wir haben in der Virtual Bundesliga. Es sind ja gerade auch in den anderen Ligen die Finals, einfach weil wir jetzt ja recht kurz vor den Playoffs stehen. Einen Monat ist es ja ungefähr noch hin. Und wir müssen darüber sprechen, dass die Virtual Bundesliga jetzt demnächst dann in die Wettbewerbsstruktur der Bundesliga an sich aufgenommen wird. Das heißt, die DFL hat beschlossen, es gibt die Bundesliga, es gibt die zweite Bundesliga und es gibt die Virtual Bundesliga, und die wird auch in das Lizenzierungsverfahren aufgenommen ab der Saison 2023/24, also übernächste Saison. Das heißt, dann ist FIFA auch kein FIFA mehr, sondern EAFC. Ne, wir haben uns vergangene Folge, glaube ich, darauf geeinigt, dass das die Abkürzung sein wird. Und was bedeutet das jetzt, Mero? Hast du dich so ein bisschen eingelesen?
Also ich habe mir die Pressemitteilung tatsächlich mal angeschaut, und dabei ist auch wirklich ganz klar erwähnt, dass es für jeden Club dann notwendig ist, eine Vollzeitperson zu beschäftigen, die für den E-Football zuständig ist. Also das steht da wirklich so drin. Und ein Team von 3 bis 5 Spielern.
Und außerdem Räumlichkeiten, in denen das gespielt wird. Das gehört auch noch dazu.
Das ist schon eine ganz klare Einordnung des Themas und wo die DFL das auch in Zukunft sieht. Also das finde ich schon sehr beeindruckend. Ich meine, was die Räumlichkeiten zum Beispiel angeht, Bayern 04 Leverkusen hat jetzt gerade einen Gaming-Raum veröffentlicht, glaube ich, am 27. Mai. Ja, die haben jetzt ihre eigene Area. Ich glaube, Leipzig hat sowas bereits. Werder Bremen auf jeden Fall. Schalke hat das. Und
Darmstadt hatte das.
Clubs bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Also Darmstadt kann sein, das hat man bei der VBLCC jetzt nicht ganz genau sehen können, ob das so ein eigener Raum ist. Aber also die Clubs, bei den Clubs bin ich mir auf jeden Fall sicher, aber ich weiß nicht, wie das bei den anderen Clubs überall aussieht tatsächlich.
Ja, also aber das ist ja für die jetzt schon dabei sind, glaube ich, die kleinste Hürde, das noch nachzureichen. Es wird ja natürlich eher interessanter. Und das ist eigentlich die Auswirkung, auf die wir doch eigentlich alle warten, dass Dortmund und, gut, die haben schon eine Abteilung, und auch Bayern, auch die haben eine Abteilung, bloß im falschen Spiel, dass die mit reingehen in diesen Wettbewerb. Und die Hoffnung ist da, das wird auch viel verändern, weil man muss sich ja überlegen, wir haben jetzt 26 Teams dabei gehabt in der Club Championship, und das ist jetzt mal in erster Linie der Wettbewerb, um den es geht, aus Sicht der DFL an sich. Es werden 36 Teams sein, perspektivisch. Und dann wird sich auch das Turnier verändern müssen, weil du kannst eigentlich nicht mit 36 Teams diesen Betrieb so spielen. Also da wird sich dann irgendwie ein anderes Turniersystem ergeben müssen. Finde ich sehr interessant, sehr spannend, weil da kommt dann einfach Fortschritt mit dazu. Ich finde es ein bisschen schade, dass das erst ab 23/24 der Fall ist. Das heißt, wir haben nochmal eine Saison, in der ja vielleicht nochmal Teams dazukommen, einfach weil die sagen, ja, wir gucken jetzt schon mal so sachte sozusagen, wir fahren das noch nicht komplett hoch, aber wir wollen mal ausloten, wie funktioniert das alles, wie kommen wir damit klar, was können wir da alles erreichen und so. Das ist meine erste Hoffnung. Und ab 23/24 dann hoffentlich Vollgas, 36 Teams, wobei auch da wurde gesagt, es kann begründete Ausnahmen geben, weswegen Teams dann nicht dabei sind. Also ich könnte mir da vorstellen, eben Bayern München, weil die halt noch Vertrag mit Konami haben oder sonst was beispielsweise, dass die dann nicht mitspielen dürfen noch für ein Jahr oder so aufgrund der Vertragssituation. Also sowas wird es geben, Ausnahmen, aber grundsätzlich ist das ein wichtiger Schritt für die Virtual Bundesliga, für den E-Sport in Deutschland auch an sich. Und mal gucken, was dann wie passiert. Also das wird noch ein bisschen dauern, aber wenn was passiert, ihr erfahrt es auf jeden Fall bei uns in den nächsten Folgen.
Auf jeden Fall. Wir werden das im Auge behalten für uns, weil es ist auf jeden Fall super interessant. Gerade im Rahmen dessen, dass der E-Sports im Moment wieder richtig anzieht durch die Offline-Events, ist das für uns und unseren Podcast, der ja vor allen Dingen auch wegen der Übersicht zum E-Sports irgendwie entstanden ist und der Liebe zum FIFA E-Sports, ist es schon wichtig, dass da solche Schritte jetzt passieren. Ich meine, in anderen Ligen sieht das schon auch teilweise insane aus. Ja, wir haben gesprochen über das La Liga-Finale. Auch Ligue 1 hat, glaube ich, mal vor 2 Jahren oder sowas ein richtig starkes Turnier abgehalten, wo dann auch, glaube ich, die Top 5, oder es gab dann auch noch zusätzlich ein Turnier, wo die Top 5 nachher die Nationalmannschaft gestellt hat, etc. pp. Also da ist schon Möglichkeiten und Potenziale sind da. Und ich bin jetzt gespannt, wer sich bei uns im VBL Grand Final am Ende den Titel sichert.
Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir sind kurz vor dem Grand Final. Für mich geht's morgen nach Köln, ich glaube für dich auch, Mero. Und dann am Samstag und Sonntag wird gespielt. Es geht um die deutsche Meisterschaft, es geht um ordentlich Asche und ich freue mich in erster Linie einfach vor Ort zu sein und die Jungs zu sehen, mich auszutauschen, die Spiele zu kommentieren, einfach diese Atmosphäre aufzunehmen. Offline-Events sind halt einfach King, muss man dazu sagen. Es macht einen riesen Unterschied.
Für mich geht's auch morgen nach Köln und ich freue mich schon dann auch die Location zu sehen. Ja, weil das VBCC-Finale haben wir beide verpasst. Du krankheitsbedingt, ich war einfach zu Hause und deswegen freue ich mich jetzt auf das, vermutlich mit größte und wichtigste Event im deutschen E-Football tatsächlich einfach.
In diesem Sinne, macht es gut, passt weiterhin auf euch auf, ne? Es ist ja, also, ach komm, ich muss es glaube ich nicht nochmal sagen. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir hören uns in der kommenden Woche dann mit dem Fazit auch zum Offline-Event des Grand Finals. Da wird uns einiges erwarten. Alle anderen Themen kommen dann dazu. Mal gucken auch, was Mero dann aus der Serie A so zieht als Team of the Season. Das scheint ja für ihn ein großes Thema zu sein. Hast du einen Spieler der Woche, Mero? Das muss ich noch fragen.
Nee, da ich, wie gesagt, nicht viel gespielt habe, habe ich diese Woche keinen Spieler der Woche. Letztes Mal waren es ja quasi 2, diesmal ist dann keiner.
Okay, lass mich kurz überlegen, ob ich einen habe. Aber ich glaube nicht. Also Rodrigo war ganz gut. Den fand ich ordentlich. Ich glaube, ich gehe mit ihm. Ich habe den Simon auch nochmal gespielt, gezwungenermaßen. Den Foot Fantasy aus Nigeria. Also war okay. So, aber ich bleib mal bei Rodrigo. Ist eine gute Karte, wer ihn gemacht hat. Seid stolz auf euch. Die kann man, glaube ich, jetzt auch noch bis zum Ende durchspielen, auch durch die 5-Star-Skills und so. Das ist nett. Macht's gut. Mero, ich überlasse dir noch mal 10 Sekunden, um jetzt noch eine gute Abmoderation zu finden. Das war's von mir für diese Folge.
Mord am Ende das Ganze viel zu lang gemacht, deswegen wir hören uns bald, macht's gut und schaltet ein beim VBL Grand Final.